25,000 people. And now in season 20. Presented by Steiermärkische Sparkasse. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 20 der Karriere- und Werdegang-Podcast ist präsentiert von der Steiermärkischen Sparkasse zum 200. Geburtstag. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts. Und mein fünfter Gast in Season 20 ist Serge Nussbaumer, Experte in strukturierten Produkten, CEO, Inhaber und Herausgeber der Payoff Medien und Schweizer. Und servus und herzlich willkommen bei mir per Telefon im Podcast, lieber Serge.
Hallo Christian und vielen Dank, dass ich in deinem Podcast eingeladen bin. Hat mich riesig gefreut, respektive ich war überrascht, dass du da mich angefragt hast.
Na, dann löse ich doch gleich einmal die Überraschung auf. Es war ein gemeinsamer Wegbegleiter von uns, der Bernhard Dörflinger, früher Teletrader, jetzt Baha natürlich, der gesagt hat in einem laufenden Gespräch, was wir halt als Geschäftspartner so haben, du solltest mal mit dem Serge Nussbaumer sprechen, der macht in der Schweiz genau das gleiche wie du. Und 10 Minuten später habe ich mich bei dir gemeldet und weitere 10 Minuten später hast du zurückgeschrieben. Und wir dürfen senden am 1. August, wir nehmen auf am 22. Juli, aber der 1. August, der ist natürlich bewusst ausgesucht, weil mit einem Schweizer spreche ich doch gerne am Schweizer Nationalfeiertag. Da gratuliere ich allen Schweizern dazu.
Also nehme ich den Dank und die Gratulation nehme ich da sehr herzlich entgegen und ist für mich auch eine Ehre, weil das ist so meine erste 1. August-Ansprache. Hier in der Schweiz werden da Persönlichkeiten und Politiker da eingeladen, fällt auf Wiese ab, zu eben so Ansprachen an die Bevölkerung und ich darf jetzt hier in deinem Podcast tun. Also vielen herzlichen Dank.
Na, da freue ich mich und dann hoffe ich, dass auch die eine oder andere Schweizerin, der eine oder andere Schweizer zuschalten wird. Ich möchte dich jetzt für uns Österreicherinnen und Österreicher ein paar Sachen zur Schweizer Börse und zum Markt und zur Stimmung generell kurz fragen, weil ich schon die Gelegenheit dazu habe und das Datum passt natürlich perfekt. Erste Frage, wird bei euch am Nationalfeiertag gehandelt?
Nein, das ist ein schweizweiter Feiertag, da ist alles geschlossen. Also vergleichbar mit in den USA, wenn da Memorial Day oder 4th of July oder in Frankreich der 14. Juli ist.
Bei uns wird am Nationalfeiertag auch nicht gehandelt in Österreich. Am 26. Oktober.
Wann ist der?
26. Oktober haben wir Nationalfeiertag in Österreich. Und ich möchte dich jetzt ganz kurz ein bisschen fragen, die Wiener Börse läuft ganz hervorragend heuer. Also wir sind im Total Return Index fast 30% im Plus. Wie sieht's denn in der Schweiz heuer aus?
Ja, nicht ganz so gut, aber wenigstens im Plus. Wir sind jetzt, year to date sind wir etwa bei 2,5, das ist Preisindex. Jetzt käme noch die Dividenden dazu, ungefähr etwa 3%, also würde man Total Return ungefähr 5,5, knappe 6% jetzt sehen.
Und wenn man sich die DACH-Region anschaut, dann ist ja auch der DAX relativ stark. Worauf führst du die doch ein bisschen absolute und relative Underperformance eures Index zurück?
Ja, bei uns hängt halt viel immer an den drei Schwergewichten, das ist Nestlé, Novartis und Roche. Und wenn die laufen, wenn da das wirklich das Momentum drin ist, dann läuft auch blendend an den Märkten. Und aktuell sind wir jetzt mal bei Roche ungefähr mit etwa 7% im Minus und bei den anderen zwei so knapp im Plus. Und das macht halt dann etwas mehr als 50% des SMI aus und deswegen sind wir da, wo wir jetzt sind. Das ist aber für uns eigentlich nicht irgendwie beunruhigend oder sonst irgendetwas, weil wir sind da gerne so ein bisschen im Understatement drin.
Verstehe ich gut. Es gibt ja jetzt wieder die Möglichkeit, Schweizer Aktien auch in der EU zu handeln. Das war ja jahrelang blockiert. Heuer im ersten Halbjahr ist das wieder losgegangen. Hat man diesen Effekt, dass man außerhalb der Schweiz Restriktionen hatte, Schweizer Aktien zu kaufen, in der Schweiz eigentlich stark wahrgenommen oder war das Nebensache?
Das war wirklich Nebensache. Das
wirklich?
War,
okay.
Als es in Kraft getreten ist, war es so ein Highlight, dass man sich hier mal gegen die EU gestellt hat, so wirklich öffentlich. Weil es war ja aufgrund von potenziellen Sanktionsandrohungen aus der EU wurde da quasi der Stecker gezogen, dass Schweizer Aktien nur noch in der Schweiz gehandelt werden dürfen. Und das sorgte dann dafür so ein kurzes Hochgefühl, würde ich jetzt mal so sagen, dass sich jetzt aber nicht wirklich an der Börse so wiedergespiegelt hat. Und jetzt ist es einfach so zur Kenntnis genommen worden, dass es jetzt wieder möglich ist.
Also ich finde es gut, weil die Schweizer Aktien gehören natürlich in ein weltweit gestreutes Portfolio natürlich rein und man verbindet mit der Schweiz, und jetzt komme ich auch schon zur letzten Frage aus diesem Einstiegsblock, auch natürlich immer die Zinssituation. Negativzinsen hatten wir in ganz Europa vor ein paar Jahren und in der Schweiz ist dieses Szenario jetzt wieder schon Thema, glaube ich auch, oder?
Ja, das ist es. Und da streiten sich im Moment ein bisschen die Analysten, ob es kommt, ja oder nein. Im Moment sind wir bei Null. Was der Referenzzinssatz anbelangt, wenn es um die quasi die Kapitalien, die von der Bank bei der SNB angelegt ist, da haben wir schon Minuszinsen, aber der Referenzzinssatz, der ist immer noch so bei Null. Und ich persönlich, ich gehe davon aus, dass wir jetzt aufgrund auch von der US-Dollar-Schweizer-Franken-Situation und auch Euro-Schweizer-Franken, dass wir da wieder Minuszinsen haben werden. Das kommt dann wahrscheinlich so im September.
Na, das wird natürlich ein spannendes Szenario auch für die Gestaltung von strukturierten Produkten. Das ist ja nicht unbedingt die beste Voraussetzung, um tolle Payoffs zu machen. Da komme ich dann noch später dazu. Lieber Serge, wir steigen jetzt ein in den klassischen Karriere-Werdegang-Podcast. Wir haben ein tolles Vorgespräch gehabt und du hast mir per Telefon mal erzählt gehabt gestern in einem kurzen Vorgespräch, dass du seit 1994 irgendwie in der Kundenberatung tätig bist. Der erste LinkedIn-Beitrag ist dann 2007. Aber ich beginne natürlich, weil du das gesagt hast, 1994 mit der Frage, wie ist es damals bei dem Serge losgegangen? Was hat dein Interesse für diese Karriererichtung ausgelöst?
Das war kurz nach dem Militär. Ich habe da ein Jahr Militärdienst geleistet und wusste dann nicht so recht, was ich machen soll. Und mein Stiefvater, der hat bei der Bank gearbeitet, bei der damaligen Schweizerischen Kreditanstalt.
Also wieder Familie. Oh. Das höre ich in so vielen Podcasts. Entschuldigung, dass ich ins Wort gefallen bin, aber bei der Hälfte der tollen Menschen, mit denen ich sprechen darf, ist irgendein familiärer Bezug da.
Ja, aber das ist es doch häufig. Stelle ich überall fest, oder dass du da irgendwie als junger Bursche oder junges Mädel irgendwie nicht so gerade weiß, was so die Welt alles zu bieten hat, und dann gehst du so ein bisschen der Nähe nach und das ist dann eben aus der Familie raus. So zumindest war es bei mir. Und so habe ich dann den Einstieg, zuerst Kasse, 2 Jahre, und dann war es dann Kundenberatung, aber wirklich so Step by Step, also zuerst so Retail-Kunden, also so Kleinkunden, irgendwo Größenordnung bis 100.000 Schweizer Franken. Und dann sind dann die Assets under Management beim Kunden dann doch deutlich höher geworden, bis dann am Schluss in der Kundenberatung, das war 2004, da war ich dann im Private Banking für Schweiz.
Dann habe ich ein paar Fragen jetzt noch auf der Zeitschiene. Ich habe schon etliche deutsche Gäste gehabt, leider noch nicht viele aus der Schweiz. Und mit den deutschen Gästen muss man in den 90er Jahren, wo du ja auch schon dabei warst, in der zweiten Hälfte natürlich den neuen Markt besprechen. Wie hat sich dieses Phänomen dieser Wachstumsbörsen, die hochgeflogen und noch steiler abgestürzt sind, in der Schweiz damals gezeigt?
Das war super spannende Zeit, weil die Schweizerische Kreditanstalt hat ja dann die Volksbank gekauft, umfirmiert dann in Credit Suisse. Dazu kam ja die Credit Suisse First Boston, die da noch aufgekauft wurde in den 90er, also frühen 90er Jahren. Und das heißt, die Credit Suisse als Bank war dann sehr aktiv, eben genau in diesem neuen Markt tätig und hat da doch versucht, möglichst viele IPOs zu begleiten. Und ich war da noch in der Kundenberatung, das heißt, es war wirklich so der Versuch, an diesen IPOs für die Kunden quasi teilnehmen zu können, weil die Aktien, die sind ja wirklich regelrecht immer in die Höhe geschossen. An einer Aktie, wo ich selber dann beteiligt war, weil ich einen ganz kleinen Anteil bekommen habe, war die Red Hat.
Sagt mir noch.
Kennst du die noch?
Ja, natürlich. Ich habe das damals viel verfolgt. Ich war auch Österreich-Korrespondent von Going Public Media in Deutschland damals und habe damals wirklich jede Aktie verfolgt. Und ich gebe auch zu, damals geschaut haben, immer Friends and Family Programme zu bekommen. Das würde heute auch nicht mehr funktionieren, ja. In der Zuteilung vor dem IPO.
Ja, genau. Also da war wirklich ein Hauen und Stechen bei den Kundenberatern, wirklich querbeet überall. Und dann auch immer wurden Erfolge gefeiert, wenn du mal irgendwelche Brosamen von irgendeiner Aktie da für einen Kunden zugeteilt bekommen hast.
Ja, genau.
Bei mir war es eben dann die Red Hat, die dann ja kurz nach dem Börsengang, respektive nach dem Platzen der Dotcom-Blase, ja, gegen einen Dollar runterfiel. Hätte ich sie gehalten bis, wann war das? Glaube ich 2018 wurde sie von IBM gekauft, wenn ich es noch recht in Erinnerung habe. Dann hätte ich zumindest etwas Gewinn, wäre ich dann rausgekommen.
Wir haben damit eh schon eine parallele Schiene aufgemacht, immer auch im Vorgespräch angeteasert, also zwischen uns besprochen haben, sagen wir mal so. Du bist auch Real Money Investor, hast jetzt die Erfahrungen mit Red Hat geschildert. Ich stelle schon jetzt die Frage, als führender Finanzjournalist in der Schweiz ist, glaube ich, schon sehr bedeutend, auch selbst Skin in the Game zu haben und investiert zu sein, oder? Weil sonst spürt man es nicht.
Ganz genau. Also das ist, was ich wirklich sehr, sehr häufig feststelle, wenn ich, und das ist jetzt nicht auf Schweiz bezogen, sondern wirklich international, wenn ich da Finanzpublikationen lese. Also du merkst es, ob jemand irgendwann mal schon investiert hat, sei es nur etwas Kleines, was, sag jetzt mal, über ein ETF hinausgeht, also so dieses klassische Buy and Hold, will jetzt hier niemandem zu nahe treten. Und das merkst du einfach schon vom Wording her. Und ich finde das extrem wichtig. Und das ist auch etwas, was mich wirklich Tag für Tag begleitet. So dieses Feuer, diese Intensität der Märkte auch irgendwie zu transportieren.
Absolut. Und man lernt ja durch den Job, den wir uns selbst ausgesucht haben, ja so viel. Und es ist so spannend, auch über die Welt täglich die neuesten Trends mitzukommen. Mal sind wir Impfexperten, dann sind wir wieder Experten in der traurigen Facette, Rüstung und so weiter. Aber man lernt, ohne dass man es wirklich mitbekommt. Ich liebe das an unserem Job einfach, ja.
Ist genauso. Und deswegen ist es wirklich für mich ein Hobby. Ich darf das wirklich so behaupten. Also nicht nur behaupten, es ist so. Und ich jetzt mein Hobby quasi ausleben darf. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich denke ungefähr ähnlich.
Absolut.
Und deswegen ist es wirklich 24/7, um diesen Ausdruck zu verwenden, ist für mich Finanzmärkte.
Ich habe den Job fast schon irgendwie als Alibi, dass ich würde es ja trotzdem machen und so mache ich es halt als Job, dass ich sage, okay, das ist ja auch meine Arbeit, um es rechtzufertigen, ja, weil dieses Interesse, dieses Feuer seit den 80er Jahren bei mir wirklich groß ist, da täglich lernen zu dürfen und es ist ein Privileg in dieser Branche zu arbeiten und natürlich die Selbstständigkeit. Ohne Bürokratie wäre es Traum und so ist es halt, so wie es ist, aber die Tagesarbeit selber, pure Liebe, sage ich mal. Gut.
Geht mir ganz genau gleich, ja.
Kann ich mir vorstellen. Wir kennen uns ja nicht wirklich. Du bist aber einmal hinter mir gesessen. Da kommen wir dann noch später. Und das war noch ein Punkt. Wir haben jetzt super telefoniert. Und ich beginne jetzt dort, wo es bei LinkedIn losgeht bei dir. Mit September 2007 bis August 2011 hast du Hyposwiss Privatbank als Buy-Side strukturierte Produkte eingegeben. Ja. Da ist dann ein Jahr später Lehman gekommen. War das so quasi auch dein Einstieg in die strukturierte Produktewelt oder war das schon früher?
Das war schon früher. Eigentlich begonnen hat es 1998. Mhm. Und vielen Begriff wegen LTCM.
Ja, natürlich. Long-Term Capital Management.
Genau, das war auch so meine erste Krise. Oder größere Krise, die ich hautnah miterlebt habe, mit Kunden etc. pp. Und was 1998, und deswegen erwähne ich es immer gerne, war, dann war der Bankverein, die gerade kurz bevor sie dann den Zusammenschluss gemacht hat mit der Schweizerischen Bankgesellschaft zu UBS, sind sie mit dem ersten public strukturierten Produkt herausgekommen. Mhm. Und das war ein Gräuel. Hieß der, abgekürzt für Guaranteed Return on Investment, also ein kapitalgeschütztes Produkt.
Hat man da das Emittentenrisiko vergessen oder kommt das jetzt noch als Auflösung?
Gut, das Emittentenrisiko war ja bis Lehman eigentlich ja
kein Thema.
Ja, genau. Oder? Das war ja so die Erkenntnis dann nach Lehman. Oha, strukturierte Produkte haben da noch etwas, was eben ein ETF beispielsweise nicht hat. Das war so die Erkenntnis. Aber das war so mein erster so loser Kontakt mit den strukturierten Produkten. Und das ging dann weiter. Anfangs 2000er kam dann auch die Credit Suisse mit diesen Produkten. Das war dann alles aus der Vertriebsschiene. Und 2005 bin ich dann zur St. Galler Kantonalbank gewechselt. Mhm. Und wir haben da für das Retail, haben wir eigentlich so einen strukturierten Produkte-Sales oder Vertrieb aufgebaut. Und die HypoSwiss, und das ist mein erster Eintrag bei LinkedIn, weil ich wollte wirklich nicht alles, es interessiert, glaube ich, keinen, was ich dann 1994 oder 95 gemacht habe.
Siehst du mich für den Podcast ja wohl und unsere Millions of Audience natürlich, ja genau. Nein, aber
ich entschuldige mich dafür.
Alles gut. Deswegen lösen wir das jetzt ja auf, ja, aber ich bin voll bei dir, diese allzu langen LinkedIn-Einträge sind ist schon klar, ja, verstehe ich.
Ja, und deswegen war 2005 bis 2007 war ich bei der St. Galler Kantonalbank, aber da war die HypoSwiss bereits schon im Besitz der St. Galler Kantonalbank. Die wurde 2002 Irrtum vorbehalten, von der UBS wurde die gekauft von der St. Galler Kantonalbank. Und es war eben so, früher so ein Gentleman's Agreement, die Kantonalbanken, ich glaube, bei euch heißen die Landesbanken,
ja, wenn ich mich nicht täusche. Genau, Landesbanken.
Die sind nur in ihrem Kanton machen sie ihr Business. So, das war das Gentleman's Agreement, gilt heute nicht mehr so ganz. Und deswegen haben sich einige eine Privatbank auf Platz Zürich gekauft, um einen Fuß auf Platz Zürich zu haben. Mhm. Und so bin ich dann gewechselt eigentlich, intern gewechselt, dann eben zur HypoSwiss und habe dann eben die Buy-Side für die gesamte St. Galler Kantonalbank-Gruppe dann übernommen.
Und ein Jahr später ist Lehman gekommen. Was hat das mit dir gemacht und dem Job dort?
Wir waren bei einer etwa Durchdringungsquote vor Lehman bei etwa, ich würde sagen, 11 oder 12% in den Portfolios drin. Mhm. Und was hat es gemacht? Die Durchdringungsquote ist dann rasant zurückgekommen auf irgendwie unter 3% in den Portfolios drin. Aber lustige Side Story war, dass das war ja am 15. September. Mhm. Das ist auch so ein Datum wie 9/11 bei mir, wo ich einfach genau weiß, wo war ich, was war genau los an diesem Sonntag. Aber am Donnerstag vorher kam Vertreter der Lehman zu mir ins Office und haben mir ein kapitalgeschütztes Produkt vorgestellt. Und weil Superfunding hier, da habe ich das erste Mal von Credit Spreads gehört, da war mir da bis dahin auch irgendwie nur so ein weit entfernter Fremdbegriff. Aber da haben die mir von Superfunding erzählt und ich habe dann abgelehnt, habe aber gesagt, du schau her, hier in den Mandaten haben wir noch ungefähr 7 Millionen. Kannst du mir dafür einen Preis geben, einen guten? Und dann würde ich es dir wieder zurückgeben. Und das war dann der Punkt, oder mein wirklich erstes und bis jetzt einziges Mal, wo ich so wirklich aus einer Krise profitiert habe, im Sinne von, dass ich einen Großteil unseres Lehman Exposures vorzeitig verkauft habe.
Und die wussten das nicht einmal eine Woche vorher sicher. Also das war sicher eine Geheimhaltung pur durch die Obersten. Also Glück gehört irgendwann in der Karriere auch dazu, glaube ich. Vom Timing.
Ja, genau. Ja, genau.
Wunderbar.
Das war ja auch noch mit dem legendären Interview von Jim Cramer oder Fernsehansprache, oder? Lehman geht nie Konkurs, Lehman genau. geht nie Konkurs. Das war eine super spannende Zeit. Auch im Nachgang muss ich sagen, die ganze Aufarbeitung, das Ausfüllen der Claims etc., also so tragisch es war natürlich, aber eine super spannende Erfahrung da, so ein Teil davon zu sein, um das aufzuarbeiten.
Ja, also es war ein Schockmoment pur natürlich, aber es hat lange Jahre gedauert, um sich wieder zu erholen, aber es ist eine stärkere Finanzbranche dann wieder zurückgekommen. Ich möchte jetzt mit dir in die 10er Jahre gehen und da auch schneller durchgehen, weil ich noch lange über Payoff mit dir sprechen möchte und möchte drei Stichworte hinknallen: Fineo, dann BBZ St. Gallen und Moneypark. Ich bitte dich da um eine kurze Journey durch deine 10er Jahre für unsere Gäste.
Also ganz kurz zusammengefasst, im Nachgang zu Lehman kam so das ganze Thema auf Zertifizierung von Kundenberater und ich dann mit einem Kollegen, er hat da schon Vorarbeit geleistet, war so mein erster Schritt in die Selbstständigkeit, um da mal so ein E-Learning-Tool aufzusetzen rund um das Finanzwesen. Wirklich vom Beginner bis zum Experten, inklusive Prüfung etc. eben im Rahmen dieser Zertifizierung. Da gab es dann die Kooperation mit diesem BBZ, das ist eine größere Institution im Ausbildungsbereich, die dann eigentlich dieses E-Learning-Tool bei sich dann auch eingesetzt haben. Das war so für mich so quasi das Aufsetzen, aber so das Doing war jetzt nicht so meins. Und deswegen kam ich dann in Kontakt bei einer Veranstaltung mit dem CEO von Moneypark. Moneypark ist ein Hypothekenbroker, der da im Aufbau war. Das war mit Stefan Heidmann. Und der hat dann mir gesagt, du, wir müssen mal sprechen. Und das war ganz interessant, wirklich so den Aufbau eines Hypothekarbrokers in der Schweiz zu erleben, weil das gab es bis anhin nicht in der Größe und das auch ein Stück weit mitzugestalten, bis dann hin eigentlich zum Verkauf an die Helvetia-Versicherung.
Dann würde ich sagen, kommen wir zu dem, als dass ich dich anmoderiert habe als CEO, Inhaber und Herausgeber der Payoff Medien. Sprechen wir doch kurz einmal über die Gründungsgeschichte, die Idee dahinter, wie ist es dazu gekommen, was war die Ambition, da als Selbstständiger dieses Medienhaus quasi fast schon aufzubauen?
Ja, da muss ich, aber ich werde es wirklich nur kurz machen, ein bisschen ausholen.
Ich bitte darum.
Weil da gab es die Firma Derivative Partners, die wurde 2002 gegründet. Und mein Kollege damals bei der St. Galler Kantonalbank, mein lieber Freund, der Daniel Manser, der ist 2005 oder 2006 ist der zu Derivative Partners gewechselt, als für den Aufbau verantwortlicher für den Medienbereich bei Derivative Partners. Das heißt, das war so die Gründung von Payoff selber, also von dieser Mediensparte. Und ich war da eigentlich ziemlich von Beginn weg mit dabei, einfach als Freelancer, habe da hin und wieder meine Artikel geschrieben, aber eben Angestellter bei der Bank etc. Und bin dann effektiv 2018 dann zu Derivative Partners Vollzeit gestoßen. Und dann kam der Verkauf an die Avaloq. Avaloq ist ein IT-Provider, ein größerer in der Schweiz, die eigentlich das Datenmaterial der strukturierten Produkte in ihrem Kernbankensystem einsetzen wollte. Und spannend. Das Mediengeschäft, das schwamm dann einfach so mit in diesem ganzen Kauf drin. Und drei Jahre später, das war Sommer 2022, habe ich mich dann entschieden, mal anzufragen, ob ich die Mediensparte, weil die hat bei einem IT-Provider wirklich nichts verloren. Und ich war so wirklich während drei Jahre so ein freier Radikaler da in diesem IT-Konzern. Keiner wusste, was macht er überhaupt. Und ich hatte da freie Hand, dass ich da gesagt habe, Schatter, was ist das Preisschild, wenn ich das wieder rauskaufen darf? Und das gab dann wirklich ein super spannendes Gespräch mit dem CEO von Avaloq. Ging 5 Minuten, dann waren wir uns einig über Zeitpunkt und Kaufpreis und die restlichen 55 Minuten haben wir uns über, wie könnten wir das Ganze weiterentwickeln etc. Unterhalten. Und so war dann der Start dann mit Payoff, mit mir als Inhaber und CEO, dann 1. Januar 2023 mit komplett neuer Webseite, komplett neuer Datenbank, alles quasi neu. Einfach die Inhalte, die habe ich natürlich mitgenommen, auch teils Kunden mitgenommen. Also es ist nicht so von Grund auf, es ist so ein bestehendes Business einfach neu interpretiert, neu gestaltet.
Das habe ich in Österreich auch über 4, 5 verschiedene Marken gemacht, immer wieder die DNA. Du kannst dich selbst ja nicht immer neu erfinden irgendwie. Und das macht alles schon Sinn. Vorab jetzt die Frage Payoff. Wofür steht Payoff und was bedeutet das in der Zertifikate- oder strukturierten Industrie? Ist, glaube ich, für die Hörerinnen auch recht spannend, das mal aufzulösen.
Also bei Payoff dreht sich alles um Investmentlösungen. Schwergewichtig natürlich strukturierte Produkte, Zertifikate aller Couleur und noch ein Teil ETFs, weil nicht immer macht ein strukturiertes Produkt auch Sinn. Manchmal, wenn ich jetzt einen Markt abdecken will, einen SMI oder einen ATX, dann nehme ich lieber einen ETF natürlich. Aber wir stehen für Themen und kombinieren die mit Produktideen, die wir immer konsequent dann auch zeigen und tracken. Das heißt, wir haben einerseits die Content-Teil und andererseits haben wir aber auch die Produktsuche. Das heißt also, bei mir findet man jegliches Produkt, das gelistet ist, entweder an der Schweizer Börse FIX oder auch an der BX Swiss.
Ich bin der maximale Home-Bias-Mensch für Österreich. Siehst du dich auch als Home-Bias-Mensch für die Schweiz oder ist das viel breiter aufgestellt?
Also du hast natürlich einen Home-Bias oder ich habe natürlich einen Home-Bias. Und auch die Leser, die ja schwergewichtig aus der Schweiz kommen, haben einen Home-Bias. Aber es richtet sich schon tendenziell eher nach den USA.
Das mache ich überhaupt
nicht. Gerade jetzt eben mit diesen aktuellen Themen, sei es auf Rüstung bezogen, sei es auf natürlich AI oder Technologien generell bezogen, dadurch, dass du da schnell eigentlich die Amerikaner dann zuziehst. Aber dann kommt eben das Schöne am Schweizer Markt und ich habe da wirklich zu wenig Ahnung vom österreichischen Markt. Vielleicht sollte ich mich da wieder mal etwas näher reinkriechen in dieses Thema. Die Schweiz ist bekannt, wir sind so der Zulieferer. Das heißt, wir haben irgendwie gefühlt überall unsere Finger drin. Also geht es zum Beispiel um Server Farms, Server Center, da ist zum Beispiel Belimo ganz dick drin, Schweizer Titel, der da die Böden liefert und die Kühlungen, oder bei der Halbleiterindustrie VAT beispielsweise oder Inschemie, die lange Zeit ja die Hauptkomponenten bei den Airbags geliefert haben, etc. Also, und deswegen, da kommt dann auch der Homebuyer dann schnell durch.
Wunderbar. Ich bin jetzt auf der Homepage payoff.ch. Wir werden sie natürlich in den Shownotes verlinken und da fallen mir mal starke Emittenten auf, die ihre Contents bei dir auch bringen. Und dann stoße ich auf Znüni. Das ist ja mein absoluter neuer Liebling, ein Podcast irgendwie. Und was machst du mit Znüni? Wofür steht das Wort Znüni?
Ja, das ist echt witzig. Ich mache den Podcast mit Roman Cibilla zusammen. Roman Cibilla ist ein Deutscher.
Kennt man.
Er war lange Zeit auf Platz Frankfurt unterwegs für Soggen, HSBC etc. Und ist dann irgendwann in die Schweiz gekommen zu Fontobel. Und wir haben sehr schnell, als er hier in der Schweiz aufgeschlagen ist, den Draht zueinander gefunden. Und immer gesagt, ja, wir müssten was zusammen machen. Aber es war immer so, seine Fesseln des Corporate, also von Tobel jetzt halt bezogen, so nicht das komplett Freie. Und dann ist er gewechselt zu einem größeren Broker in der Schweiz. Und dann kam dann sehr schnell auf, schau her, in der Schweiz fehlt ein Podcast, wo es einfach in einfachen Worten rund um die Märkte geht. Und das kombiniert immer mit einer Produktidee. Und also wirklich, innerhalb von 5 Minuten hatten wir das Konzept eigentlich auf die Beine gestellt. Also wir sprechen beim Znüni einfach, was uns gerade an den Märkten auffällt, beschäftigt, was wir in Zukunft ein bisschen sehen und machen das auf Hochdeutsch. Und das fehlt hier in der Schweiz und das war so der Grund. Jetzt, wir machen das Ganze auf Hochdeutsch, um aber hier einen Schweizer Touch zu geben, haben wir den dann Znüni genannt. Und Znüni, das besteht eigentlich aus Nüni und Nüni ist 9 okay. Uhr.
Ach so,
das
okay.
Z, das ist so eine Schweizer Mundart-Zusatz, der da drin ist.
Also Marktstart, das heißt, nehme ich an, ne?
Ja, nee, Znüni steht für das zweite Frühstück um 9 Uhr.
Okay.
Das heißt also, Das kommt von den Zeiten von den Bauarbeitern oder Fließbandarbeitern, die um 7 Uhr begonnen haben. Und dann um 9 Uhr ist Kaffeepause mit einem Gipfeli oder einem Brötchen oder was auch immer. Und das ist der Zmüni. Dasselbe gibt es am Nachmittag um 16 Uhr. Das ist dann der Zfiri. Fieri für 4 Uhr.
Okay. Und der Znüni-Podcast erscheint wie oft und wie lange dauert eine Folge? Was ist dein Zyklus?
Er erscheint jeden Mittwoch morgen um ungefähr 6 Uhr, 6.30 Uhr. Und zwar wirklich jede Woche. Mhm. Und die Dauer ist irgendwo so zwischen 25 und 35 Minuten maximal.
Schön, ja.
Kann mal in Ausnahmefällen etwas länger sein, gerade wenn ein spannender Gast da ist oder ein super spannendes Thema. Aber wir schauen so auf 25 bis 35 Minuten, weil wir festgestellt haben, eben viele hören den auf dem Arbeitsweg oder im Gym. Mhm.
Also es ist schon, und dann passt eine, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, schon eine Empfehlung, den rasch zu hören, weil er ein Produkt abgeleitet wird aus eurem Gesprochenen. Und das ist natürlich schon relativ aktuell, der Content, oder absolut aktuell. Ne?
Ja, genau. Also ja, wir versuchen da wirklich so nah am Markt zu sein, wie nur möglich. Es gab auch schon, also einmal mussten wir den Podcast neu aufnehmen, weil sich über Nacht alles komplett verändert hat.
Okay.
Oder aber wir nehmen mal abends um 11 Uhr auf, wenn spannende Zahlen gerade kommen. Aber wir versuchen schon sehr, sehr nah am Markt zu sein.
Ich mache jeden Tag zu Mittag die Wiener Börseparty, so 5 bis 10 Minuten quasi Live-Einstieg. Also ich nehme es auf und sende es dann gleich. Es ist also nicht live, sondern es wird auf Spotify sofort hochgeladen und das funktioniert auch relativ gut. Und da haben wir auch diesen FOMO-Ding immer dabei, wenn man es heute nicht hört. Es ist wie ein Zwischenstand in einem Fußballmatch. Es ist vorbei, am Abend ist es nicht mehr interessant, meiner Meinung nach. Weißt du, was ich heute Nachmittag machen werde?
Jetzt also denk. Ich kann es mir jetzt denken.
Ich werde jetzt Znüni hören und mich inspirieren lassen, wie das so kommt. Und ich bin wirklich sehr, sehr neugierig, was ihr da Woche für Woche rausschmeißen werdet. Und es kommt einmal auf Verdacht und wird auch bleiben auf meine Playlist. Ja, Payoff Magazine, was steckt da dahinter?
Das Magazin erscheint immer einmal im Monat.
Print, physisch?
Früher war es Print. Wir haben 2019, also vor der Covid-Krise, haben wir die Print-Version schon eingestellt und uns auf ein PDF oder E-Reader PDF dann eingeschossen. Und das hat sich eigentlich jetzt sehr gut bewährt. Das heißt, ab jetzt oder ab seit 2019 erscheint es einfach als PDF und alle Artikel, aber auch auf der Webseite. Und da geht es im Wesentlichen immer um ein Kernthema, ein Fokusthema, das wir aufnehmen. Jetzt in der letzten Ausgabe war es das Thema Tier, also Pet Care, Pet Versicherung, alles rund um das Heimtier, wenn man so will, oder Haustier. Jetzt ist mir der richtige Begriff in den Sinn gekommen.
Cooles Cover sehe ich da. Ein sehr cooles Cover sehe ich da zu diesem Tier. Ja, das soll man sich dann anschauen auf der Homepage bei dir, auf der Payoff.
Ja, natürlich, sehr gerne. Und dann hat es eben auch noch Learning Curve drin, also etwas so ein bisschen Ausbildungscharakter, Statistiken etc. Und das wird einmal monatlich gemacht, immer am ersten Donnerstag im Monat und wird dann verschickt an rund 18.000 Leser, die ich da hier habe. Aber die Artikel erscheinen auch auf der Webseite und meine Feststellung ist so, das PDF verliert so langsam an Leser, sage ich jetzt mal. Also die das wirklich das PDF noch abrufen, sondern viele lesen es dann wirklich auf der Webseite, alle Artikel.
Ich komme jetzt genau noch zu einem, Entschuldigung, ja, gerne.
Ja, mir ist einfach immer wichtig, hier zu sagen, eben, und das ist so mein USP, eben, ich kombiniere es immer mit entsprechenden Produktideen. Also gefällt dir, was hier geschrieben wurde im Artikel XY, bist du derselben Meinung, dann hätte ich hier Produkt X, Y und Z, was diesen Case entsprechend gut spielen würde.
Dann komme ich jetzt nochmal zu Serge als Real Money Investor. Innerhalb der großen Welt der Zertifikate, was sind da so deine persönlichen Lieblingsprodukte, die du auch gerne in deiner Geldanlage einsetzt?
Oh, das darf ich nicht laut sagen, weil da werde ich immer wieder ausgelacht. Und zwar, weil ich liege nicht immer richtig. Und aber ich operiere halt gern, eben, und ich operiere gerne mit Hebel.
Na, ich mache das auch gerne und es gehört ja dazu, in Wahrheit. Und vieles ist ja auch protektiv bei Hebelprodukten. Und da nimmt man einen Verlust gerne in Kauf manchmal, wenn die Core-Position dadurch abgesichert war und steigt. Also alles gut.
Ja, das ist schon so. Nur eben häufig greife ich auch ein bisschen das Core-Produkt. Also ich bin mir ein bisschen, in was ich drüber schreibe und wie ich selber handle, deckt sich nicht immer zu 100%. Und deswegen, auf das werde ich halt dann häufig aufmerksam gemacht.
Hast du öffentliche Musterportfolios eigentlich, wo man deine Strategien mitverfolgen kann? Ich mache das über Wikifolio in Österreich, bin ganz happy damit.
Ja, Wikifolio hat es ja lange Zeit eigentlich in der Schweiz probiert, kam aber nie wirklich so zum Fliegen. Wir haben 2-3 Exponenten, die da sehr gut dabei sind. Was ich jetzt gemacht habe, und jetzt könnten wir ja quasi den Kreis wieder schließen zu Baha, zu Bernhard Dörflinger, den du eingangs erwähnt hast.
Gerne.
Wir haben mit dem Znüni haben wir ein Musterportfolio aufgesetzt. Das ist abrufbar auf der Homepage von Znüni, znüni.rocks. Mhm. Da kann man es anschauen. So setzen wir das eigentlich um ins Mini. Und dann habe ich auf Payoff noch eine Hebelstrategie eigentlich aufgesetzt. Also ich mache jeden Tag eine Trading-Idee und setze die um, auch in einem Musterportfolio. Und das ist alles bei Baha geführt und Baha liefert mir dann immer einmal über Nacht die Daten und ich stelle dann quasi das Portfolio dar, jetzt auf payoff.ch, wo man sehr schön sieht, okay, wie läuft eigentlich dieses reine Hebelportfolio.
Und Baha ist da sehr zufrieden, wie du das machst und aufbereitest, sonst hätte man das nicht empfohlen, weil in dem einleitend auch von mir erwähnten Gespräch mit dem Produktmanager dort und lieben Freund über die Jahre, hat man gesagt, ja, der Serge, der macht das einfach gut, medial irgendwie, diese Möglichkeiten, die es heute schon gibt, auch in der technischen Umsetzung und Darstellung dann aufzuzeigen. Also dann lassen wir beide mal die Baha-Truppe da lieb grüßen. Und jetzt komme ich wirklich zu einem letzten auflösenden Punkt noch. Du bist hinter mir gesessen. Jetzt verrat unser, ich wusste das seit 20 Minuten aus dem Vorgespräch jetzt. Verrat mal den Hörern noch, wo das war.
Das waren den Zertifikate Awards in Austria.
Genau.
Da war ich jetzt 3-mal. Mhm. Und eben dieses Mal saß ich direkt hinter dir, neben Kollegen von der HSBC.
Matthias Hüppe natürlich, genau. Der ist nämlich, den habe ich wahrgenommen.
Und neben dir saß die Nina Bergmann.
Das ist gesetzt, also da bestehe ich fast drauf, dass die Nina Bergmann neben mir sitzt. Wir verstehen uns, glaube ich, wirklich gut. Und immer wenn sie nach Österreich kommt, ja, es ist immer eine schöne Geschichte mit euch allen eigentlich, weil es ist eine große Familie, diese Zertifikatebranche. Und schön, dass wir uns jetzt auch kennengelernt haben und das nächste Mal stoßen wir mit einem Bier an. Und ich sage das mit dem Zertifikatewort auch ganz bewusst, denn du bist auch ein wenig auf Konkurrenz unter Anführungszeichen Beobachtung, da du in der Schweiz der Veranstalter bist der Swiss Derivatives Awards, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ist das so?
Das ist genau so.
Wow.
Es ist von der Idee her genau das Gleiche wie Zertifikat Awards in Austria. Kann man von der Umsetzung her klein wenig anders, aber also als Konkurrenz würde ich es jetzt nicht betiteln, sondern
ich habe die Anführungszeichen
du
noch.
Du, eben das eine ist für den österreichischen Markt und hier ist es für den Schweizer Markt.
Und wer sind so die Longtime-Besten in deiner Historie des Awards? Welche Emittenten?
Gut, kommt jetzt ein bisschen drauf an. Wie du dich vielleicht noch erinnern kannst, der Wolfgang Gerhard bringt ja da seine, wie heißen die
Aristokraten,
jetzt schon wieder?
Aristokraten.
Genau, seine Aristokraten, da hat Österreich einen.
Genau, ich nenne sie die Raiffeisen-Zertifikate und ich kann mich an Leonteq erinnern oder Leonteq.
Ganz genau, und Leonteq ist es in der Schweiz im Top-Service-Bereich. Okay. Aber natürlich haben wir dann auch eine Fontobel beispielsweise, die immer bei einem oder anderen Produkt dann an der begehrten Awards abgreift. Oder auch eben eine UBS oder eine Julius Baer. Also das ist schon, ich sage jetzt mal, breit gestreut, aber irgendwo durch trotzdem irgendwo immer die gleichen üblichen Verdächtigen.
Und viele Schweizer Emittenten sind ja auch in Österreich dabei und spielen da durchaus eine gute Rolle. Von Dobel, danke dafür, ist ja auch Mitglied im Zertifikateforum Austria. Und der Heiko Geiger, ein kluger Kopf, stellt einen der 4 Vorstände. Gehört auch einmal erwähnt und danke gesagt dafür, weil der österreichische Markt profitiert natürlich vom Know-how der viel größeren Finanzplätze Deutschland im Zertifikatebereich, auch über den BSW jetzt und natürlich auch aus der Schweiz. Ja. Da sage ich jetzt mal danke als Beirat des ZFA.
Also das ist mehr als gerechtfertigt, das Danke sagen. Ich glaube, das machen wir zu wenig. Wir haben da wirklich einige Köpfe, die es wirklich wert sind, hier immer wieder zu Danke zu sagen, weil sie wirklich extrem viel für den Markt auch tun. Und das könnte wirklich noch ein bisschen breiter dann abgestützt sein, also noch mehr für den Markt tun, damit einfach der Zertifikatemarkt generell einfach größer und stärker wird. Weil ETFs, nichts gegen ETFs, aber sie graben uns schon ein Stück weit das Wasser ab.
So, lieber Serge, das war's jetzt in Wahrheit schon und ich bin jetzt ein bisschen nervös, weil ich eine neue Facette habe. Also das Gespräch mit dir hat riesig Spaß gemacht und die Abschlussfrage kommt erst nach dem Abspann, denn der Season Presenter Steiermärkische Sparkasse fragt, wie sieht deine Welt von morgen aus? Das wird auch die Frage an dich dann sein. Zunächst einmal sage ich schon mal Ciao an dich. Riesen Dank für diese tolle Folge. Ich habe viel gelernt, viel Freude gehabt und das nächste Mal in Wien stoßen wir, wie gesagt, an. An euch da draußen auch danke fürs Reinhören und tschüss mal von meiner Seite.
Ja, und auch tschüss von meiner Seite und ich habe zu danken, lieber Christian. Also vielen herzlichen Dank für die Einladung und vielen Dank allen Zuhörern für dabei sein. Hat mich riesig gefreut, hat riesen Spaß gemacht.
Wunderbar. Ja, und wie sieht nun deine Welt von morgen aus?
Meine Welt von morgen sieht so aus, dass Payoff möglichst die Weltherrschaft übernommen hat. Nein, Spaß beiseite. Es geht mir darum, dass wir wieder lernen, uns zu unterhalten, zu diskutieren, dass wir nicht gleich die andere Meinung canceln oder abtun, sondern dass wirklich wieder eine Diskussion mit offenem Visier, wo gestritten werden kann, wo gemeinsam gelacht werden kann, dass das wieder, ich sage jetzt mal, in der ganzen Breite wieder eine Berücksichtigung findet.